Ja, herzlich willkommen zu 9 von 9. Schön, dass ihr wieder zuhört, zuschaut. Und Lars und ich freuen uns ganz besonders, dass sich Peter Ganten die Zeit genommen hat. Peter, wunderschönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu
Hallo.
sein.
Ja, das ehrt unseren kleinen und feinen Video- und Podcast natürlich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Vorsitzender der Open Source Business Alliance und CEO von Univention in dem Bereich Open Source tätig. Wir kennen uns jetzt auch eine Weile schon von der einen oder anderen Podiumsdiskussion und ich verfolge auch immer deine Tätigkeiten und man ahnt es ja, warum wir dich eingeladen haben. Es geht um das Thema Open Source und öffentliche Verwaltung, das uns ja auch schon ja, seit Jahren begleitet, auch mit entsprechenden Nachrichten begleitet. Was mir immer wieder auffällt, ich lese dann immer, wie viel Geld Microsoft verdient. Das ist so das, was bei mir hängen bleibt. Und dann denke ich mir, wenn diese Summe jetzt in Open-Source-Projekte investiert würde, dann könnte man ja eine ganze Menge bewegen. Ich habe es jetzt mal sehr provokativ formuliert. Täuscht der Eindruck, Peter, oder hat sich da in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viel getan?
Also, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Der Eindruck täuscht nicht. Also, es wird von der öffentlichen Hand irrsinnig viel Geld für proprietäre Software ausgegeben, wo dann natürlich auch ein erheblicher Teil der Wertschöpfung, also dessen, was dann auch produziert wird und wieder ausgegeben werden kann, woanders landet, nicht in Europa. Das ist Microsoft, das sind aber auch natürlich noch viele andere Unternehmen, muss man auch sagen. Also Microsoft ist ja immer gerne stellvertretend für eine ganze Reihe von Unternehmen. Es gab, glaube ich, neulich gerade wieder die Zahl, ich weiß nicht, ob ich sie richtig im Kopf habe, 170 Millionen Euro nur für Microsoft, nur von der Bundesverwaltung. Da kommen dann noch die ganzen Länder dazu, da kommen noch die ganzen Kommunen dazu. Also in Wirklichkeit ein Vielfaches. Und natürlich, wenn man dieses Geld nehmen würde und es strategisch anders anlegen könnte man damit sehr viel mehr erreichen. Also insbesondere natürlich im Open Source Bereich, wobei wir da ja vielleicht auch nochmal darüber sprechen können, warum ist das eigentlich wichtig? Also Open Source ist ja jetzt auch kein Selbstzweck an sich, sondern die öffentliche Hand hat ja im Interesse ihrer Bürger und der Unternehmen und der Gesellschaft zu handeln. Und da muss man sich schon fragen, also da kann man auch, also wenn man jetzt null Ahnung davon hat, stellt man ja die Frage, warum denn jetzt Open Source und nicht Microsoft? Und da gibt's ja wichtige Gründe für,
Meine sind
die
ja
ich gerne
verschiedenste.
erläutern kann.
Ja, natürlich, das
Ja,
hoffen
ja.
wir
Ja, ich will nur nicht hier jetzt in
doch. Nee,
Monolog
du bist heute
eintreten.
der Hauptsprecher, deshalb haben wir dich auch
Ja.
eingeladen, und damit wir ein bisschen schlauer an der ganzen Geschichte werden. Es scheint
Also,
nur so, dass auf der einen Seite wirklich hehre Ziele schon seit Jahren verkündet werden, unabhängiger werden, europäische Industrie, Softwareindustrie insbesondere fördern. Und die Realität hat irgendwie so ein anderes Geschmäckle, so scheint es zumindest.
ich würde mal sagen, es gibt Licht und Schatten. Es gibt schon auch eine ganze Reihe sehr, sehr positiver Entwicklung. Das muss man einfach sagen. Also da ist der neue Bundes-CIO Richter, der in seinem 9-Punkte-Plan gleich von Anfang an gesagt hat, wir wollen mehr Open-Source-Software machen in der öffentlichen Hand, und der auch eine ganze Reihe von Initiativen gestartet hat, die genau in die Richtung gehen. Das ist alles teilweise öffentlich. Beispielsweise ist jetzt gerade angekündigt worden, dass der Bund gemeinsam mit den Ländern NRW und Baden-Württemberg auch auf einen Vorschlag, den wir in der Open Source Business Alliance gemeinsam mit Vitaco hin erarbeitet haben, ein Source Code Repository für Quellcode für und von der öffentlichen Hand geschaffen werden soll, damit diejenigen, die in der öffentlichen Hand Open Source Software machen, mit anderen Behörden oder auch mit Unternehmen kollaborieren wollen, überhaupt mal wissen, wo können sie das denn machen? Wo finden sie die Sachen denn? Wo sind denn Dinge veröffentlicht, wo sie auch wissen, da gibt es eine hinreichende Rechtssicherheit, und das ist nicht einfach irgendwie mal GitHub, in Klammern gleich Microsoft, wo sie letztlich überhaupt keine Ahnung haben, ob das Dinge sind, die den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung in Deutschland Genüge tun oder nicht. Kann sein, muss aber nicht. Das sollte dann bei so einem Repository anders sein. Es gibt andere Initiativen. Es gibt von Dataport hier im Norden das Phoenix-Projekt mit dem Ziel, eine Office, webbasierte Office- und Kollaborationsumgebung, die dann auch für ähnliche Anwendungsszenarien wie G Suite oder Microsoft 365 eingesetzt werden soll, zu machen. Und das ist auf einem guten Weg. Also da gibt es schon einige, da gibt es auch hohes Interesse bei den Ländern, Schleswig-Holstein, Bremen, Thüringen, ich glaube Hamburg jetzt auch und einige andere, auch viele Kommunen, Dortmund, und andere haben gesagt, wir setzen strategisch auf Open-Source-Software. Also es ist nicht nur der Bund und auch auf der EU-Ebene gibt es da eine ganze Reihe Bewegung. Aber das dauert, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Marathon und kein Sprint. Und natürlich sind diejenigen, die lieber weiterhin ihre proprietären Lösungen verkaufen wollen, auch nicht still, sondern lobbyen und arbeiten sehr, sehr kräftig, um das auch zu verhindern und schnelle Entscheidungen für neue proprietäre Lösungen zu schaffen.
Gerade das Thema oder Stichwort Marathon und kein Sprint, da schließt sich bei mir die Frage an oder worüber ich nachgedacht hatte jetzt als Vorbereitung auch zu der Sendung, ist jetzt inwiefern die ganze Pandemie oder welchen Einfluss die Pandemie da auch hat, weil jetzt muss halt Sprint sein oftmals, weil Dinge eben jetzt schnell umgesetzt werden müssen, auch sicher, weil viele Digitalisierungsprojekte und vielleicht auch Open-Source-Projekte eben dann doch eben ja auf sich haben warten lassen oder dass es halt eben nicht schnell umgesetzt worden ist und dass die Vorbereitung gefehlt hat vor Pandemie. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt in Behörden eher oder in der Verwaltung eher die Tendenz dahin geht, man will schnell etwas umsetzen und dann setzt man halt wieder eher auf die Proprietären. Die Corona-Warn-App ist vielleicht mal so ein Stichwort. Ich kann mich daran erinnern, dass ich von einem Dreivierteljahr in dem Podcast Lage der Nation einen flammenden Appell von einem der Moderatoren gehört habe, warum denn bitte bei so einem Projekt wie so einer App nicht auf Open Source gesetzt wird, sondern warum
jetzt wieder auf... Ja, die ist ja bei Open Source. Open-Source-Software und ist Teil des Erfolges. Also das ist, glaube ich, muss man, glaube ich, schon auch... Ja. Ist schon ein wichtiger Punkt. Ja.
Ah, okay, interessant, ja. Weil hatte ich mir das gedacht, weil eben noch die großen Softwareunternehmen dann dabei sind und warum das dann eben aus der Hinsicht dann noch so lange gedauert hat, dass vielleicht dann noch die Expertise in den Behörden oder da, wo halt die Entscheidungen fällen, dann eben auch nicht so sehr da ist, dass sich dahin wieder auf Unternehmen verlassen wird, was dann eben auch ein Kostenfaktor ist. Aber abgesehen davon, also so grundsätzlich die Frage, ist das so, ist die Vermutung oder der Eindruck, den ich dann habe, richtig, dass gerade so die Pandemie wieder so ein, oder dass man sich da wieder auf das verlassen will, was auf Proprietäre verlassen will, eher, weil man denkt, da ist man sicher?
Also ich glaube, also drei Punkte fallen mir dazu ein. Der erste ist, du hast jetzt Unternehmen und Open Source so ein bisschen als Gegensatz dargestellt. Ja. Das ist ja nicht so. Also Open Source wird ja hauptsächlich auch in Unternehmen produziert. Und Open Source kostet auch Geld. Also hier sitzt jemand von IBM. Die haben vor kurzem oder vor 2 Jahren ein wichtiges Open-Source-Unternehmen erworben. Die machen nur Open-Source-Software, aber für Geld. Also die lassen sich das bezahlen und ist ja auch valide. Und jeder in der öffentlichen Hand und auch in Unternehmen, der über die Dinge nachdenkt, weiß, dass da, wo Menschen arbeiten, um Qualität zu liefern, da auch Geld bezahlt werden muss. Das ist bei Open-Source-Software ganz genauso wie bei proprietärer Software. Aber man bekommt bei Open-Source-Software natürlich mehr und hat mehr Möglichkeiten. Insofern ist es schon ein großer Vorteil. Die Corona-Warn-App ist von der Telekom und SAP gemacht worden. Und es war Auflage auch des Auftraggebers, dass das Open-Source-Software ist. Das ist 100% Open-Source-Software. Und das ist auch der Grund gewesen, warum die Corona-Warn-App doch eine recht breite gesellschaftliche Akzeptanz gehabt hat. Und warum auch Leute wie der Chaos Computer Club und viele andere gesagt haben, das Ding ist okay, die App könnt ihr installieren, weil sie nachgucken können. Und ich glaube, das hat die Politik auch begriffen an dem Moment, wie Open-Source auch nutzen kann, um die gesellschaftliche Akzeptanz von Digitalisierung voranzubringen. Weil eben dieses Argument, naja, wir wissen ja nicht, was da mit unseren Daten passiert, ganz schnell entkräftet werden kann. Guck doch nach. Du siehst doch, welche Daten übertragen werden und welche nicht. Das ist ja bei proprietärer Software und proprietären Apps meist nicht möglich. Das bleibt im Verborgenen. Und dann, um auf die Ausgangsfrage zu kommen, es ist natürlich beides. Also einerseits, ja, da ist ganz schnell überall Zoom und Microsoft Teams und was weiß ich an proprietären Lösungen eingeführt worden, um einfach schnell bestimmte Notsituationen, also damit umgehen zu können. Und das ist auch, glaube ich, in einem gewissen Maß nachvollziehbar und auch okay. Open Source ist ja nicht das einzige Kriterium, nach dem man jetzt Lösungen auswählen sollte. Gleichzeitig hat aber die öffentliche Hand auch begriffen, wie sehr sie abhängig ist, gerade in so einer Notsituation und wie sehr also auch Druckmittel von anderen Staaten eingesetzt werden können, um eigene Interessen durchzusetzen. Gerade also bei dem ganzen Kampf zunächst mal um Masken und ja, dann um Impfmittel jetzt und um die Rohstoffe, die man für die Vakzine braucht und so weiter. Da knallen ja richtig nationale Interessen von China und den USA und Europa und vielen anderen aufeinander. Daran hat auch Joe Biden nichts geändert. Er zieht das genauso durch wie sein Vorgänger. Und da ist also auch den Verantwortungsträgern oder vielen Verantwortungsträgern auch klar geworden, hallo Katze, ich habe hier auch irgendwo eine, aber die hat sich noch nicht gezeigt, ist klar geworden, dass digitale Souveränität im Sinne von, wir können im Zweifel selber auch beeinflussen, was wir hier tun und wie wir unsere Systeme gestalten und welche Dienste wir zur Verfügung stellen oder nicht zur Verfügung stellen, dass das ein ganz wichtiger Faktor in der, jetzt sage ich mal ein Wort, von dem ich auch nicht geglaubt hätte, dass ich es mal sage, in der nationalen Daseinsvorsorge und in der Vorsorge des Staates für seine Unternehmen und Bürger spielt. Und insofern hilft uns das dann auch sehr wieder bei dem Thema digitale Souveränität und Open Source Software?
Ich glaube, man muss das die zwei Seiten sehen. Einerseits die proprietäre Software, gebe ich dir recht, Lars, die in Einsatz kommt. Andererseits, ich wohne ja hier in Darmstadt, Digitalstadt Darmstadt. Die haben zum Beispiel innerhalb von ein paar Tagen Big Blue Button in Open Source Videoconferencing-Lösungen aus dem Boden gestampft. Also man hat schon solche Grassroots, habe ich oft den Eindruck, Bewegungen. Man hat den Wir versus Virus Hackathon, diverse andere Hackathons, die alle irgendwo Open Source nahe sind. Meistens wird ja alles offengelegt. Ja? Und auf der anderen Seite eben den proprietären Bereich. Von da aus glaube ich schon, dass sich auch durch die Krise ein bisschen was bewegt hat in Richtung Verständnis von Open Source. Und war ja schön, dass du es auch nochmal gesagt hast, Peter. Es geht nicht darum, kostenlos, es geht darum, dass man transparent ist mit den Lösungen, die implementiert werden. Wir haben auch den ersten Zuhörer-Kommentar. Ich werfe mal kurz rein und dann gerne zur Kommentierung. Rainer Pausch sagt, im Frontend hat Open Source eh keine Chance. User-Facing wird nichts passieren. Wenn, dann ist es nur eine Chance im Backend, siehe Linux.
Ja, das ist ja Gossip, sorry, wenn ich das mal so sagen darf. Also wie viele Leute arbeiten mit, ich sag mal, Lösungen wie OpenExchange oder die ganzen Hoster haben das, Nextcloud, OwnCloud. Es gibt so viel webbasierte Open Source Software, die natürlich Frontends zur Verfügung stellt und die wirbt vielleicht nicht in allererster Linie damit, dass es Open Source Software ist, aber ist sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, wie viel Mail-Postfächer Open Exchange hat, aber das sind also zig Millionen und gibt viele andere Beispiele.
Ein Smiley kommt zurück vom Rainer.
Ja, ist in Ordnung. Ich beschäftige mich ja auch schon seit 1994 mit Open Source Software. Damals war der Begriff noch gar nicht so richtig da. Das Argument war schon immer da. Und ja, also in allem liegt natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit. Und der ist, dass die Freiheit zu haben, Dinge verstehen zu können, ändern zu können, anpassen zu können, die wird natürlich noch stärker von denjenigen geschätzt, die auch die Fähigkeiten haben, das zu tun. Und das sind oft Leute, die eher im Maschinenraum arbeiten und die sich eher um ihre eigenen Sachen da kümmern. Und insofern stimme ich ja zu, dass Open Source Software im Bereich Betriebssysteme, Server bisher sehr erfolgreich gewesen ist. Wer würde denn heute noch ein neues Betriebssystem irgendwie erfinden? Das ist alles Linux. Gleichzeitig gibt es aber auch, gerade weil auch diese Nachfrage immer mehr entsteht, immer mehr Open Source Software auch im Frontend-Bereich.
Ich glaube, der Rainer steht genau wie wir alle unter dem Eindruck Betriebssystem Windows, Office-Paket, ja, was natürlich so eine hohe Dominanz hat. Und da kann man schon den Eindruck gewinnen, dass kaum Open Source am Frontend aufkommt. Du hast aber einige Beispiele genannt, wo es eben nicht der Fall ist. Und man das leidige Thema Office gegen LibreOffice oder Open Office, wie es früher mal hieß, das sind ja alles schon Diskussionen, die über Jahre geführt werden. Und Heise hat man so schön hier zitiert: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der Anwender, die Anwenderinnen sind Gewohnheitstiere. Man nimmt halt am liebsten erst oft das, was man gewohnt ist. Das ist halt auch so ein Problem von der ganzen
Na
Geschichte.
klar, und Office ist ein Riesenthema. Ich glaube, das Betriebssystem ist gar nicht so sehr das Thema. Also meine Erfahrung ist, die Leute kommen mit Ubuntu klar, die kommen mit Mac klar, die kommen mit Windows klar, genauso wie sie mit einem Android-Telefon und mit einem iPhone zurechtkommen. Bei Office sieht es ein bisschen anders aus. Da sind schon, also da ist einfach extrem viel proprietäre Funktionalität da. Da ist vor allem ein Sack von Dokumenten, der überall in den Organisationen auf den Servern rumliegt, wo dann die Erwartung ist, dass die wieder genauso aussehen, wenn man sie öffnet, wie sie vorher aussahen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass sich aber auch Nutzerverhalten immer wieder ändert. Und dass plötzlich das alle cool finden, mit einem webbasierten Frontend irgendwie zu arbeiten und auch mit mobilen Geräten. Und plötzlich ist da auch nur noch ein eingeschränkter Funktionsset da. Und dann wird es plötzlich akzeptiert. Und das hat uns ja Google auch in den USA vorgemacht, dass die mit G Suite gar nicht unerfolgreich waren. Und also viele da online mit Google arbeiten und auch Dokumente und Präsentationen machen. Und das zeigt, auch da sind Änderungen möglich. Also ich würde da nicht, ich wäre da, ich würde nicht sagen, das geht nicht. Es ist sicherlich eine große Aufgabe und es wird sicherlich nicht gelingen, wenn man den Anspruch hat, jetzt irgendein Produkt eins zu eins nachzuprogrammieren, sondern man muss seine eigene Story und seinen eigenen Wert, der sich dann auch von den vorhandenen Produkten irgendwie abgrenzt, etablieren. Ich wollte noch mal sagen, zu den Videokonferenzen, also zu diesen Open Source Videokonferenz Tools, da ist es ja auch so gewesen, dass in diesem Pandemiejahr, also ich habe jetzt ein Jahr, ist es glaube ich, dass wir alle zu Hause sind, haben sich ja auch diese Lösungen wie Jitsi und BigBlueButton dramatisch weiterentwickelt. Also da hat ja auch die Open Source Community gezeigt, was sie kann. Dataport hat also für Hunderttausende von Usern so eine Jitsi-Umgebung irgendwie an den Start gebracht, wo die Schulen in Schleswig-Holstein und anderswo mit arbeiten. Also da ist irrsinnig was passiert, bei den Proprietären auch. Es ist für alle ein Weckruf gewesen. Und ich glaube, viele haben jetzt auch gelernt und gesehen, dass man auch mit Jitsi und mit BigBlueButton ganz gut sich unterhalten kann. Und das wird uns langfristig auch, glaube ich, schon helfen.
Ja, genau, die Hoffnung habe ich auch. Ich merke das bei uns auch. Ich habe ja auch zwei Kinder, die in der Schule sind. Einmal Grundschule, einmal Gymnasium. Gymnasium nutzt Microsoft, also es läuft alles auf Teams-Basis. In der Grundschule ist Jitsi. Es ist bei uns jetzt hier schon so, dass bei Jitsi schon, gerade was den Server angeht, dann schon größere Probleme sind, was aber jetzt wahrscheinlich im ersten Fall nichts damit zu tun hat, auf was das basiert. Und dass das bei Microsoft oder bei Teams dann schon flüssiger läuft. Aber ich habe genau die Hoffnung habe ich auch, dass man jetzt halt einfach der Mensch ist ein Gewohnheitstier, dass man jetzt halt merkt, ah, es geht ja doch, weil oftmals ist es ja so, dass man sich auf die, oder dass sich viele auf die bekannten Dinge, auf die proprietären Anwendungen halt ver oder wieder beziehen, nicht weil sie alles getestet getestet haben, sondern weil sie einfach nichts anderes kennen oder weil sie sich denken, ich habe keinen Bock mehr, mal was Neues zu lernen, wobei das Neue jetzt auch nicht von der Nutzung nicht so wahnsinnig neu ist, das muss man ja sagen. Also die Hoffnung, dass sich da jetzt wirklich nachhaltig was tut, habe ich auch.
Ich glaube, es muss halt sehr oft noch ein Backend skaliert werden und da hat möglicherweise eine Microsoft, eine Amazon, eine Google haben dort entsprechende Vorteile als Hyperscaler. Da hängt es halt hier und da wirklich dran. Aber es ist natürlich, und finde schon auch Peter und Lars, eine Chance, jetzt ein Weckruf gewesen. Und es hat durchaus auch gezeigt, dass man hier mehr bewegen kann und muss mit lokalen Initiativen. Ich glaube, das Bewusstsein ist hoffentlich ein bisschen vorgedrungen. Wirft Peter vielleicht zum Abschluss und dass wir dann so eine Art Runde kriegen, wirft die öffentliche Hand als möglicher Auftraggeber nicht genug ihr Gewicht in die Waagschale, um die lokale Softwareindustrie und ich sage dann mit Open-Source-Lösungen in Klammer entsprechend zu fördern und deutsche, sprich europäische Lösungen voranzubringen. Das Einzige, was immer so sehr prominent ich wahrnehme, ich weiß, es ist eine sehr verkürzte Sicht, ist Gaia-X. Und Gaia-X ist noch ein gutes Stück weit weg von der Realisierung. Ja, da reden wir über erste Alpha-Version, vielleicht im Herbst. Müsste da noch deutlich mehr passieren?
Ja, definitiv. Also die öffentliche Hand hat ja die hat ja das Interesse und muss das Interesse haben, und das formuliert sie auch, einmal also IT für den Staat und für die Interaktion zwischen Staat und Bürgern zur Verfügung zu stellen, die sicher ist, wo Datenabflüsse zu 100% vermieden werden können, wo die öffentliche Hand die einzige Institution ist, die darüber bestimmt, wer auf was zu welchem Zweck zugreifen kann. Das ist so das ganz enge sicherheitspolitische oder IT-sicherheitsmäßige Bild von digitaler Souveränität. Die öffentliche Hand hat aber meiner Ansicht nach auch noch eine zweite Aufgabe. Sie muss auch dafür sorgen, dass sie langfristig handlungsfähig bleibt. Und zu dieser Handlungsfähigkeit gehört nicht nur, dass man jetzt den Quellcode verändern kann. Dazu gehört auch, dass es ein Ökosystem leistungsfähiger Unternehmen in Europa vor Ort von Menschen gibt, die das auch können. Und dieses Ökosystem erreicht man nur, indem man sagt, wir geben unser Geld auch entsprechend aus. Wir sagen jetzt, wir möchten Open-Source-Software haben, die meiner Ansicht nach nicht mal zwingend jetzt in Europa ursprünglich hergestellt worden sein muss. Also Open-Source-Software aus den USA ist auch gut, aber es sollte doch auch Communities geben in Europa, die sich mit der Gestaltung und der Bearbeitung dieser Open-Source-Software auch befassen können, die damit auch was tun können. Und da, glaube ich, hat die öffentliche Hand jetzt auch die einmalige Chance zu sagen, das Geld, was wir zukünftig für Microsoft oder für andere ausgeben, das legen wir jetzt auch mal auf den Tisch und fragen die Open-Source-Wirtschaft, könnt ihr uns für das gleiche Geld etwas Besseres als Open Source liefern? Also nicht den kleinen Versuch für eine 500.000, sondern auch mal 50 Millionen für 100.000 Arbeitsplätze oder sowas. Und ich bin sicher, dass wir dann erstklassige Lösungen bekommen werden. Nicht morgen, aber innerhalb weniger Jahre. Und da hätte also die öffentliche Hand was von. Da haben wir aber auch als Wirtschaftssystem was von. Und am Ende, das ist der letzte Gedanke, glaube ich, dass wir dann sogar etwas schaffen, was uns auch international bei der Digitalisierung viel erfolgreicher macht. Weil diese Frage von also Transparenz, Nachprüfbarkeit und Gestaltungsfähigkeit auf der anderen Seite ist ja eine Frage, die bewegt uns nicht nur in Europa, die bewegt eigentlich alle Staaten auf der Welt. Und wenn wir es hier schaffen, Lösungen zu entwickeln, die diese Frage beantworten und die da gut sind, dann wären das auch Exportschlager. Und dann wird, glaube ich, das Geld, was man jetzt hier investiert, mittel- bis langfristig in Form von Steuergeldern sogar wieder an den Staat zurückfließen, was jetzt nicht der Fall ist. Jetzt werden die Steuern woanders gezahlt.
Eigentlich wollte ich noch eine Frage stellen, aber ich glaube, das war jetzt so ein gutes Schlusswort,
Ja.
Peter, dass wir jetzt nicht diskutieren, ob das Digitalministerium gebraucht wird, sondern wir lassen es bei dem Schlusswort von Peter. Ganz lieben Dank, dass du dir die
Die ist
Zeit
auch nicht so
genommen hast.
einfach wie die andere Frage, die.
Dass du dir die Zeit genommen hast, gerne auch mal wieder, denn das Thema wird uns weiter begleiten. Und
Ja.
ja, danke für die Teilnahme, bleib gesund vor allem. Lars, wir
Dir
haben
auch.
nächste Woche die Julia zu Gast, ne?
Am 6. erst, nach Ostern.
Nach Ostern. Also, dann machen
Genau.
wir mal den nächsten Gast weiter. Nächste Woche dann nur wieder wir zwei. Peter, bis bald mal wieder und dann in alter Frische. Wir wünschen allen eine gute Woche und ich suche den Jingle und ich finde den Jingle.